SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
SWR Kultur, Sie hören das Magazin Lesenswert. Luise Otto war Journalistin, Schriftstellerin und Zeugin nahezu eines ganzen Jahrhunderts. 1819 ist sie geboren, 1895 gestorben. Luise Otto ist eine der Protagonistinnen im neuen Roman von Bestsellerautorin Tanja Kinkel. Im Wind der Freiheit heißt er und er handelt von den dramatischen Ereignissen der Revolution von 1848-49. Tanja Kinkel, eine der meistgelesenen deutschen Autorinnen. Bekannt geworden ist sie vor allem mit ihren historischen Romanen wie Die Puppenspieler oder Die Löwin von Aquitanien. Jetzt also das 19. Jahrhundert, der erste Demokratieversuch in Deutschland. Tausende Menschen gingen damals für Freiheit und gleiche Rechte auf die Straße, darunter eben auch die junge Luise Otto. Und was diesen Roman so eigen macht, ist die Tatsache, dass er die Revolution zum ersten Mal aus der Perspektive der beteiligten Frauen erzählen will. Feminismus trifft Geschichte. Warum und wieso, das soll sie uns erklären. Hallo und herzlich willkommen, Tanja Kinkel.
Hallo, Herr Papsch.
Frau Kinkel, ist die Revolution von 1848 eine andere, wenn man sie als Frau erzählt oder sie gar wie Luise Otto selbst durchlebt?
Sie ist auf jeden Fall eine, bei der man einen großen Teil der Mitwirkenden sieht und ins Auge fasst, die lange Zeit bis vor etwa 10 Jahren zu leicht von der Berichterstattung übersehen wurden. Dabei war Luise Otto wirklich nicht die Einzige. Ich hatte die Qual der Wahl, was die faszinierenden weiblichen historischen Persönlichkeiten, die in 1848 verwickelt waren, betrifft. Die Realität bietet einen immer viel mehr Charaktere, als man in einem Buch wirklich unterbringen kann. Aber ich habe mich schließlich für einige von den Frauen entschieden, darunter eben als zentrale Figur bei den historischen Persönlichkeiten Luise Otto. Aber es gab noch andere. Es ist vor allem eine Revolution, in der es keine eine Meinung oder eine Haltung gibt, sondern viele. Das macht ja eben auch den ersten Demokratieversuch aus, dass man höchst unterschiedliche Einstellungen und Meinungen und Diskussionen hat. Und eine davon war natürlich auch über die Rolle der Frauen.
Mhm. Reden wir über Luise Otto. Ich hatte es kurz gesagt, 1819 in Meißen, geboren, gestorben 1895, Journalistin und Schriftstellerin. Sie haben es gesagt, Sie sind bei Ihren Recherchen vielen Namen begegnet. Warum haben Sie sich gerade für Luise Otto entschieden als Protagonistin Ihres Buchs?
Also die Revolution von 1848 scheitert ja, aber sie hinterlässt auch ein Erbe und Geistesanstöße, die sehr wohl ein Nachleben haben. Ich wollte zwar einerseits, dass die Gründer für das Scheitern auch zeigen, andererseits aber auf jeden Fall vermeiden, so etwas wie ein lethargisches, hat ja eh keinen Sinn, Gefühl zu hinterlassen. Und viele der Frauen von 1848 mussten entweder ins Exil gehen, wie Amalie Struve oder Johanna Kinkel, meine Namensvetterin, oder
mit der sie allerdings nicht verwandt
nein,
sind.
Nein, leider nicht. Ja, ja. Oder sie mussten aufgeben oder sie sind gestorben. Auf jeden Fall, bei Luise Otto war das anders. Im Frühjahr 49, als jeder, dem die Revolution im Herzen lag, mit Grund deprimiert sein konnte, legte sie nicht die Hände in den Schoß, sondern gründete die Frauenzeitung, die hieß so, die Frauenzeitung, eine der ersten politischen Zeitungen für Frauen mit dem Motto, dem Reich der Freiheit werb ich Bürgerinnen, weil sie eben nicht aufgab, sondern auf langfristige Änderung der Mentalität setzte durch weiteren schriftstellerischen Aktivismus. Und das hat sie durchgezogen. Zwar so effektiv, dass ein paar Jahre später Sachsen ihretwegen ein Gesetz geändert hat. Es wurde die sogenannte Lex Otto, bei der man Frauen verbot, Chefredakteur zu sein. Und jeder wusste, auf wen die zielte. Aber Luise ließ sich auch davon nicht entmutigen, sondern zog einfach ein Staat weiter und gab ihre Zeitung von dort aus heraus und trat wirklich die bürgerliche Frauenbewegung los, kann man sagen.
Und wie diese Frau tickt, das wird klar, wenn man zum Beispiel Zeilen liest, wie ich zitiere das mal, die Männer denken bei all ihren endlichen Bestrebungen nur an eine Hälfte des Menschengeschlechts, nur an die Männer. Wo sie das Volk meinen, da zählen die Frauen nicht mit. Kampf für die Freiheit, ja, aber dann Freiheit nicht für die eine Hälfte der Menschheit. Eine frühe Feministin, würden Sie sagen?
Auf jeden Fall, ja. Sie hat sich so selbst verstanden.
Ich will Schriftstellerin werden, sagt die 16-jährige Luise Otto im Prolog ihres Romans. Das hat die junge Tanja Kinkel auch mal gesagt. Wie verbunden fühlen Sie sich Ihrer Protagonistin Luise Otto? Ich habe zum Beispiel ein altes Video gefunden, Frau Kinkel. Da sitzt die junge Bestsellerautorin Tanja Kinkel in der Harald-Schmidt-Show und der Moderator fragt amüsiert, wie das sein kann, dass eine 21-jährige Frau Bücher über das Mittelalter schreibt. Mit Widerständen oder zumindest Skepsis gegenüber der erfolgreichen Schriftstellerin hatten Sie auch zu tun, oder?
Klar, aber mit ganz anderen. Ich bin in eine völlig andere Welt hineingeboren. Für Frauen meiner Generation war es schon selbstverständlich, später einen Beruf auszuüben und vor allem die Schule zu beenden. Luise Otto konnte das ja nicht. Sie musste nach der Konfirmation die Schule verlassen, weil man eben damals noch der Meinung war, weibliche Bildung ja, aber gerade so viel, dass du dich in Salons intelligent unterhalten kannst. Aber Berufe gab es ja bis auf den der Lehrerin herzlich wenig, den man mit Bildung ausüben konnte. Und sie hat das Zeit ihres Lebens bedauert. Für meine Generation hat sich diese Frage gar nicht mehr gestellt. Was wir sicher gemeinsam haben, ist eine Faszination mit der Geschichte, die sich durchaus nicht beißt, sondern verträgt, mit großem Interesse an der Gegenwart.
Und offenbar eine gute Beobachtungsgabe für historische Prozesse. Zurück zum Roman, Frau Kinkel. Es gibt eine zweite Protagonistin, eine einfache Arbeiterin namens Susanne Grabasch. Die ist jetzt im Gegensatz zu Luise Otto nicht historisch, sondern eine fiktive Person. Die beiden treffen aufeinander und damit zwei Welten, die sich eigentlich nichts zu sagen haben, arm und reich. Damit ist die Grundgeschichte schon erzählt oder was wollten Sie mit diesem Duo sozusagen erreichen?
Bei der Revolution von 1848 war ein sehr, sehr wichtiges Element, dass der Ergebnisse, die die Industrialisierung hatte, die einen kleinen Teil der Bevölkerung sehr reich und einen großen Teil sehr arm gemacht hat. Die Arbeiterklasse war neu und vehement da. 1848 ist auch das Jahr, in dem das Kommunistische Manifest von Marx und Engels erschienen ist, auch wenn es damals kaum beachtet wurde. Und Luise Otto selbst als Journalistin hat wiederholt und intensiv über die Situation der Arbeiterinnen geschrieben. Was ich aber auf jeden Fall vermeiden wollte, war, dass nur über Arbeiterinnen geredet wird und die meisten Revolutionärinnen waren eben wie Luise selbst bürgerlicher oder sogar großbürgerlicher Herkunft, sondern es war mir wichtig, dass eine Arbeiterin auch in dem Romangeschehen eine gleichberechtigte Position hat, was heißt also genauso großen Erzählraum bekommt und dass ihre Perspektive genauso ausgiebig geschildert wird wie die von Luise Otto. Außerdem ist es so, dass es immer in einem Roman viel effektiver ist, wenn man etwas aus den Augen der betreffenden Person sehen kann, als wenn, wie gesagt, nur über Zustände geredet wird. Und deswegen war mir Susanne sehr, sehr wichtig als Gegenpol zu Luise. Und auch, weil eine Spannung, die während der Revolution sich ziemlich bald zeigte, ist ja auch eben zwischen den Zielen von den Moderat-Liberalen und den Zielen von den eher links eingestellten, die Frage auch, was wollen die Arbeiter und Arbeiterinnen wirklich? Das alles ist in die Gestaltung von Susanne reingeflossen. Und natürlich der Umstand, dass sie fiktiv ist, hat mir auch die Freiheit gegeben, sie dort unterzubringen, wo ich sie unterbringen wollte. Und sicher zu sein, dass die Leser und Leserinnen nicht googeln können, was mit ihr passiert ist, sondern den Roman lesen müssen, um das herauszufinden.
1848, 49, Frau Kinkel, das war, ja sagen wir, bislang eher eine Männergeschichte. Es sind ja auch einige Namen bekannt. Robert Blum, der liberale Politiker, Friedrich Hecker, Gustav Struve, eher die Radikaldemokraten oder wie soll man sagen. Jetzt dürfen bei Ihnen mal die Frauen vor. Wollten Sie ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen, auch so ein bisschen?
Ich wollte über das schreiben, was mich selbst am meisten interessierte. Und dankenswerterweise sind in den letzten 3-4 Jahren mehr und mehr Originalschriften, gerade der Revolutionärinnen, aber auch der Revolutionäre, wieder neu aufgelegt worden und erschienen. Außerdem gibt es mehrere sehr gute Gesamtüberblicke über die Revolution von 48. Und da wurde die Rolle der Frau erstmals mehr beleuchtet. Und da stach mir das wirklich ins Auge. Und ich spürte, dass das der Aspekt war, der mich am meisten interessiert. Und deswegen habe ich über ihn geschrieben.
Sie erzählen dann von den vielen Geheimtreffen der Revolutionäre in Baden, anderswo, von den Mühen, eine Nationalversammlung in Frankfurt ins Leben zu rufen, von Streit und Missgunst, ja sogar Mord. Es gibt viel Gezänk, viel Theorie. Und jetzt, genau während die Demokraten dann noch streiten, ob sie nun eine Republik oder nur eine konstitutionelle Monarchie bauen sollen, da rüsten die Fürsten ihre Armeen auf, die Zeit läuft gegen die Revolutionäre. Ja, und dann zeigt sich, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Und die Revolution war zu Ende. Woran ist sie gescheitert?
Unter anderem sicher an der sehr schnellen Aufsplitterung der revolutionären Kräfte und vor allem der Dämonisierung, die man sich gegenseitig auferlegt hat. Im März war es ja so, dass die Fürsten wirklich geschockt waren und sehr viele Zugeständnisse sehr schnell gemacht haben. Und dadurch wurde halt ein Teil der Revolutionäre sehr schnell so, dass sie gesagt haben, okay, eigentlich haben wir schon das meiste erreicht, was wir wollten. Und wir wollen ja nicht zu viel. Gerade die eher moderat-Konservativen unter ihnen hatten immer noch das Schreckgespenst der großen französischen Revolution im Nacken und hatten Angst vor der Guillotine, könnte man sagen. Okay. Dabei war das durchaus keine zwangsläufige Entwicklung von Revolutionen. Auf jeden Fall, das war einer der Gründe. Und ein anderer war, dass mit der Pressefreiheit, die auf einmal bestand, natürlich auch etwas anderes dazu kam. Eine Flut von Veröffentlichungen, bei der Sachen behauptet wurden übereinander, die, wie wir heute sagen würden, überhaupt gar keinem Faktencheck mehr unterlaufen müssen. Und man konnte sich gegenseitig Sachen an den Kopf werfen, ohne da irgendwelche Konsequenzen fürchten zu müssen. Das wiederum hat die Zusammenarbeit, den Konsens immer schwerer und schwerer gemacht. Und statt sich zu fragen, wer ist das wahre Hindernis auf dem Weg zu einem geeinten Deutschland, hat man sich eben sehr, sehr schnell mit wenigen Ausnahmen lieber damit beschäftigt, einander gegenseitig zu bekämpfen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich über 1848 schreiben wollte, denn leider haben wir ja durchaus Parallelen. Ne?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Was hat die Beschäftigung mit dieser Revolution mit Ihnen gemacht? Wie viel Gegenwart ging Ihnen da beim Schreiben durch den Kopf? Sie haben eben das Stichwort Konsens genannt, Deutschland. In Deutschland und eigentlich überhaupt in der gesamten westlichen Welt erleben wir gerade, was passieren kann, wenn sich die politische Mitte, wie sie sich nennt, nicht einigen kann oder sich sogar selbst zerlegt, dann erstarken die autoritären Ränder. Sehen Sie Parallelen zu 1848?
Durchaus, durchaus. Gerade eben in diesem Element, sich gegenseitig zu verteufeln. Darunter verstehe ich nicht einfach, verschiedene Positionen zu vertreten. Das ist ja normal, das ist völlig normal. Nur, es ist ein Unterschied, dem jeweils anderen Part zu unterstellen, dass man das Ausbund der Schlechtigkeit in Person ist und überhaupt nicht fähig, irgendetwas Gutes zu bewirken. Und dann ist eine Zusammenarbeit mehr und mehr unmöglich. Und da fürchte ich eben, das ist ein großer Faktor heutzutage, dass es zu verführerisch leicht ist. Und wie damals die plötzliche Pressefreiheit, ist es heute so, dass die sozialen Medien da natürlich auch ein Verstärkungselement sind. Es ist verführerisch leicht, einfach dem eigenen Unmut, und ich spüre ja auch oft Unmut über politische Entscheidungen, Luft zu machen, indem man mal kurz ein Statement raushaut, was nicht abwägt, sondern einfach nur ärgerlich ist. Mhm. Und das ist immer etwas, was viel mehr Beachtung findet als ein sowohl als auch vielleicht dieses und aber auch noch jenes. Niemand will sich mehr die Zeit nehmen, abzuwägen. Alle wollen lieber auf Schwarz-Weiß-Sachen fliegen. Und das war wirklich auch ein Problem damals. Und ich denke, gerade wenn wir uns mit der Vergangenheit unter diesem Aspekt beschäftigen, kann sie uns einiges über die Gegenwart sagen.
Sie haben unter anderem in den USA gelebt, Frau Kinkel, sind dem Land bis heute sehr verbunden, sind Präsidentin der Internationalen Leon Feuchtwanger Gesellschaft, ich glaube mit Sitz in Los Angeles, der Exilort von Leon Feuchtwanger. Wohin entwickelt sich Amerika gerade? Der Inbegriff der westlichen Demokratie?
Ja, wissen Sie, was mir abgesehen von den traurigen Entwicklungen in Amerika noch mehr Angst macht, ist dieses Sprichwort, dass Amerika uns immer nur ein paar Jahre voraus ist in Entwicklungen. Sprich, was dort geschieht, ist sehr wohl auch hier möglich. Es ist derzeit wirklich nicht zu unterschätzen, wie katastrophal bedenklich das ist, was da vor sich geht. Vor allem auch der vorauseilende Gehorsam in vielen Punkten. Es ist an sich schon unmöglich, wenn ein Präsident ein Dekret nach dem anderen raushaut. Aber was genauso bedenklich ist, ist, wenn die sogenannte vierte Macht, also die, was wir früher Presse genannt haben und heute Medien im Allgemeinen, wenn die sich reihenweise unterwerfen, noch bevor irgendetwas passiert, statt eben eine kontrollierende Funktion auszuüben oder sich mehr Unabhängigkeit zu trauen. Es macht mir verdammt Angst, ja.
Frau Kinkel, wir müssen leider schon zum Schluss kommen und noch vielleicht nochmal Stichwort USA. Es gibt zwar schon einen USA-Roman von Ihnen, Ein freier Mann, über den Staatstheoretiker Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA und maßgeblicher Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Aber können Sie sich auch vorstellen, gewissermaßen mal über den Gegenentwurf zu schreiben, über Donald Trump?
Nein, das Problem mit Donald Trump ist, dass er als fiktive Person nicht funktionieren würde. Jeder Lektor würde sagen, nee, viel zu eindimensional, der muss doch auch andere Seiten haben. Das ist so eine lächerlich überspitzte Karikatur. Das nimmt einem niemand ab und auch die Leute in seinem Umfeld, einer schlimmer als der andere. Das ist einfach schlecht geschrieben. Die Realität ist mies verfasst, Herr Papsch.
Geschichte trifft Feminismus im neuen Roman von Tanja Kinkel, Im Wind der Freiheit, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, hat 480 Seiten, kostet 26 Euro. Tanja Kinkel, danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.